Wunderschönen guten Morgen. Für meine Mutter ist heute ein doppelter Feiertag. Sie feiert nicht nur Muttertag, sondern meine Eltern feiern heute auch ihren 54. Hochzeitstag. Okay, jetzt bin ich drauf. Danke, Adi und Gideon. Ja, worüber rede ich heute? Das letzte Mal, ist schon einige Zeit her, da ging es um Mose, um das Stehen vor dem brennenden Dornbusch. Und ich wurde angeregt durch eine Andachtsreihe, die ich darüber gelesen hatte, das etwas tiefer auszuarbeiten. Und zu der heutigen Predigt kam ich eigentlich durch meine stille Zeit. Ich bin zurzeit im Römerbrief, Kapitel 4 oder 5. Und ich möchte heute mal den Einstieg wagen in den Römerbrief und schauen, wie weit wir kommen, also im Laufe der Reihe über den Römerbrief, ob wir den ganzen Leib des Römerbriefes essen oder ob wir uns nur die Rosinen rauspicken. Ist ja auch nicht ganz einfach und nicht ein ganz kleiner Brief. Heute der Einstieg, Römer 1, die Verse 1 bis 17, unter dem Thema »Der Gerechte aber« wird aus Glauben leben. Hilfreich für die Erarbeitung zur heutigen Predigt waren Studienunterlagen, die in unserer Gemeinde mal verteilt worden sind. Da ist zum einen aus dem Jahr 2009, September 2009, eine Auslegung von Paul Timplin über den Römerbrief. Ich weiß nicht mehr, ob wir hier ein Wochenendseminar darüber hatten oder ob wir die Unterlagen von ihm angefordert hatten, weil wir den Römerbrief mittwochabends betrachtet haben. Und das andere ist ein Studienheft, das ich hatte. Ich weiß aber auch nicht mehr, von wem es ist. Ich habe nichts reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir es hier in der Gemeinde betrachtet haben. Das ist mehr ein Arbeitsheft mit vielen Fragen zum Römerbrief. Und ein, zwei Beispiele habe ich daraus genommen für die heutige Predigt. Das, was ich in diesen Unterlagen fand, war ein Bild, was mir die Rebecca Häbele mal gemalt hatte. Und da ist Notiz drauf, hinten drauf, Bild von Rebecca, irgendwann im Oktober 1996. Also auch schon eine Zeit her, aber im Garten Saustall geht doch nichts verloren, habe ich mir gedacht. Und beim Suchen der Unterlagen habe ich sogar meine erste Predigt wiederentdeckt, die ich damals in Holzgerlingen gehalten habe, von Juli 99. Aber nur jetzt zum Römerbrief. Genug der langen Worte. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus euer aller Wegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob es mir wohl durch den Willen Gottes endlich einmal gelingen wird, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, indem ich euch etwas geistliche Gnadengabe abgebe, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt ist, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit ich auch unter euch etwas Frucht habe, wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben lesen. Man kann diese 17 Verse als auch die ersten drei Kapitel wie folgt einteilen. Ich habe es noch bis 3 gleich gemacht. Die Verse 1 bis 17, eine sehr lange Einleitung, die Paulus hier in dem Römerbrief hat. In der üblichen Art und Weise ein Grußwort. Dann die Sehnsucht des Paulus nach der Gemeinde. Die Verse 16 und 17, die Schlüsselbriefe, die Schlüsselverse des Briefes, die uns die ganze Absicht des Paulus zeigen, mit dem er den Brief verfasst hat, was er uns sagen möchte. Und dann in den weiteren Versen und Kapiteln zeigt Paulus die Verlorenheit der Menschheit auf. In Versen 18 bis 32 des ersten Kapitels die Verlorenheit der Heiden, die Verlorenheit der Moralisten. In den Versen 1 bis 16 des zweiten Kapitels, kapitelübergreifend, 2,17 bis 3,8, die Verlorenheit der Juden. Und zusammenfassend, Kapitel 3, Vers 9 bis 20, die Verlorenheit aller Menschen. Ich hatte es mal in einer Predigt erwähnt, dass es so mein Herzenswunsch ist, den Komponisten zu hören. Ich war mit Konstanze mal in einem Konzert. Der Vater, ein begnadigter Pianist, der aber nicht mehr spielte aufgrund seines hohen Alters, der mit seinem Sohn ein Konzert gab. Der Sohn Cellist. Und der Vater erzählte einiges aus seinem Leben. Und er berichtete die Situation eines Pianisten, hier einer Pianistin, die im Konzertsaal sitzt und spielt. Und das Publikum drumherum hört, wie sie spielt und bewundert die Fingerfertigkeit, die Leichtigkeit, aber auch die kraftvollen Stücke, wie sie spielt. Der Pianist, im Bild die Pianistin, hört aber auch das Publikum, wie es sich räuspert, wie es raschelt, wie vielleicht ein Stuhl knarzt. Und die Frage, die sich der Alfred Brendel stellte und uns sagte, der Pianist hört das Publikum, hört aber auch den Komponisten, was der sich dabei gedacht hat, indem er dieses Stück geschrieben hat. Und ich habe mir gedacht, jetzt hört er genau, Michael, das ist es. So musst du predigen. Hörst du den Komponisten vom Römerbrief, als Beispiel jetzt, hörst du den Komponisten von den Mosebüchern? Hörst du das, was Gott sagen möchte? In der Vorbereitung auf den Römerbrief habe ich mir gedacht, Michael, hörst du denn überhaupt den Komponisten deines Lebens? Oder hörst du nur das Räuspern des Publikums? Das genau. Hörst du darauf? Oder hörst du wirklich auf den Komponisten deines Lebens? Und gehst den Weg, den Gott dir vorgeschrieben hat? Oder ist dieses Räuspern, dieses, was die dann besser wissen, sag ich mal, oder was die dich ermahnen, dir dann so wichtig, dass du das eigentliche Ziel aus den Augen verlierst, was Gott mit dir vorhat? Da habe ich mir gedacht, Michael, das kannst du doch mal wieder neu vornehmen. Hören, was Gott dir sagen möchte, was Gott mit dir vorhat, egal was die anderen Dinge, was die anderen denken oder sagen. Ich bin halt Michael Roman. Ich bin halt nicht so wie die anderen. Paulus kannte den Komponisten seines Lebens und stellt sich in den ersten 7 Versen dieses Briefes entsprechend vor. Die ersten 7 Verse ist für damalige Zeit üblich eine normale Öffnung eines Briefes. Wir sind ca. 57 nach Christus. Und wenn man in den letzten Kapiteln der Apostelgeschichte nachschaut, weiß man, dass Paulus den Brief in Korinth verfasst hat, im Haus eines Mannes namens Gaius. Und Tertius hat diesen Brief für Paulus geschrieben. 57 nach Christus. Und damals war es üblich, Absender, Adressat und einen Gruß am Anfang eines Briefes zu stellen. Der Absender ist Paulus. Er beschreibt sich als Knecht Christi Jesu, als berufener Apostel, Prediger des Evangeliums und als Missionar unter den Heiden. Der Adressat ist die Gemeinde in Rom, wie wir gelesen haben, die Berufenen Jesu Christi. Er benennt sie die Geliebten Gottes und die berufenen Heiligen in Rom. Die Einleitung schließt mit einem Gruß, einem Segenswunsch ab, den wir übrigens in allen paulinischen Briefen so finden. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wie vorhin schon erwähnt, kam ich auf das Predigtthema durch meine stille Zeit. Und ich arbeite mit Büchern, die nennen sich Gesprächsführer zur Bibel. Sie sind eigentlich eher für Hauskreisarbeit gedacht und sie gehen von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 durch die ganze Bibel und stellen zu jedem Kapitel immer wieder Fragen, die in verschiedenen Kategorien eingeteilt sind. Meistens gibt es eine Einstiegsfrage, dann gibt es aber auch so Fragen wie, was steht im Text? Das ist die erste Kategorie. Und die Antworten, die man geben kann, entsprechen ungefähr dem, was wir hier lesen. Wo es darum geht, was in dem Text steht. Die zweite Kategorie ist schon etwas schwieriger und befasst sich mit dem, was zwischen den Zeilen steht. Und die Rubrik lautet, das Wesentliche erfassen. Da wollen wir mal einsteigen und uns fragen, was sagen denn diese ersten 7 Verse, die wir lesen, noch aus? Der Paulus bezeichnet sich zum einen als berufenen Apostel, aber auch als Knecht oder als Sklave Jesu Christi. Der Brief ging an die Geschwister in Rom, wo viele Sklaven und Knechte lebten, und die wussten sofort, was mit diesem Begriff gemeint war. Ein Sklave, ein Knecht gehörte jemandem. Er hatte kein eigenes Leben mehr. Das Leben gehörte dem, der ihn besaß. So wie es Sakko mir gehört, so gehörte ein Knecht einem Herrn. Er konnte mit ihm machen, was er wollte. Und sie wussten genau, wenn Paulus sich als Knecht Christi Jesu beschreibt, dass das sein Herr ist. Und er für ihn lebt. Paulus ist aber auch ein berufener Apostel. Er hat sich nicht selbst zum Apostel ernannt, sondern wurde berufen. In der Einleitung zum Galaterbrief geht Paulus kurz darauf ein, indem er schreibt, Paulus, Apostel, nicht vom Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Paulus ist ausgesondert für das Evangelium. So beschreibt er sich auch in den ersten 7 Versen. War er früher von den Juden ausgesondert zur Verteidigung der Lehre und ihrer Traditionen, so ist er seit seiner Bekehrung ausgesondert für Jesus Christus. Er hat ihn ausgesondert für sich, Knecht Christi Jesu. Was für ein Evangelium verkündet denn Paulus? So könnte man mit einer nächsten Frage an den Text herangehen. Paulus sagt es selber, es ist das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, in Versen 1b und 2. Eine Verheißung ist viel mehr als eine Vorhersage. Das Evangelium ist in alten Schriften durch die Propheten verheißen worden. Das heißt, es ist nichts Neues, was Paulus verkündet. Es ist nicht jetzt hinzugekommen seit dem Tod Jesu Christi, weil die Juden versagt haben und den Heiland gekreuzigt haben. Das Evangelium ist schon damals durch die Propheten verheißen worden. Es ist nichts Neues, was Paulus verkündet, aber es ist eine gute und eine frohe Botschaft. Es hat seinen Ursprung in Gott, denn es ist das Evangelium Gottes. Was ist denn der Inhalt des Evangeliums? Und das war für mich ganz neu, obwohl ich es ja eigentlich schon längst wusste. Aber es ist mir so ganz neu bewusst geworden. Der Inhalt des Evangeliums ist keine Lehre, das ist der Sohn Gottes, der aus der Nachkommenschaft Davids kommt, wie es in unserem ersten Abschnitt heißt. Hier sehen wir die menschliche Linie des Messias. Er ist aber auch Sohn Gottes, in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung. Jesus Christus, unseren Herrn. Die göttliche Linie des Messias. Und das ist das Wesentliche am Evangelium. Es geht um keine Lehre, es geht um keine Tradition der Brüderbewegung in Deutschland, der Brüderbewegung in England. Es geht um das Evangelium, es geht im Evangelium um die Person Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Messias. Er musste, wie es verheißen ist, zum einen aus der Linie David stammen, aber auch Gott sein. Was bedeutet das für uns? Für unsere Zeltevangelisation? Wir verkünden keine Lehre. Wir verkünden nicht, wie man sich am Goldberg verhalten muss. Wir verkünden eine Person. Wir verkünden Jesus Christus. Was bedeutet das für mich persönlich? Es bedeutet, mich hat keine Lehre gerettet. Mich hat keine Tradition gerettet. Keine Lehre über Christus. Sondern Christus hat mich selber gerettet und frei gemacht. Das heißt, wenn ich nun sündige, dann muss ich nicht gewisse Dinge tun, eine Lehre befolgen, um Vergebung zu erlangen, eine Tradition pflegen, sagen wir mal 5 Kerzen anzünden oder sowas ähnliches, sondern ich muss nur zu Jesus kommen wollen. Er hat mich frei gemacht. Er hat meine Sünden vergeben. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Jesus als Mensch lebte, um für meine Sünden sterben zu können. Als Mensch lebte, um für meine Sünden begraben zu werden. Aber der auch Sohn Gottes ist, auferstand aus den Toten zu meiner Rechtfertigung. Das Evangelium handelt von der Person Jesus Christus. Das Evangelium ist die Person Jesus Christus, dass er kam, starb und auferstand. Wie beschreibt Paulus die Gemeinde in Rom? Ihr Glaube war in der damaligen Welt bekannt, wie wir gelesen haben. Dafür dankt Paulus. Er kennt die Gemeinde noch nicht persönlich, aber dass ihr Glaube bekannt ist, erfreut ihn so sehr und ist Grund seiner Dankbarkeit. Ich frage, was mache ich damit? Danken wir dafür, dass der Glaube deines Schwesters, deines Bruders dir bekannt ist, auch wenn er noch chaotisch ist? Dankst du dafür, dass der Glaube deiner Schwester, deines Bruders dir bekannt ist? Oder denkst du bei dem Namen Michael Roman nur an damals und an jenes oder dieses? Woran denke ich, wenn ich euren Namen höre? Ist es dein Wunsch, deine Geschwister, deine Sehnsucht, sie näher kennenzulernen, so wie Paulus die Gemeinde näher kennenlernen wollte, sich danach sehnte? Gott anfleht, dass so endlich mal möglich ist, nach Rom zu kommen, die zu treffen? Um geistliche Gnadengaben mit ihnen auszutauschen? Um mit getröstet zu werden? Sehen wir uns auch so nacheinander? Paulus ist dankbar für die Gemeinde in Rom und betet anhaltend für sie. Er liebt die Gemeinde und sehnt sich nach den Geschwistern. Er möchte endlich mal nach Rom kommen. Es ist ihm ein Gebetsanliegen. Sie zu besuchen ist ihm keine Last. Sie zu besuchen ist seine Sehnsucht. Und wir? Ich kann sagen, ich freue mich über unsere Gemeinde. Die Pflege der Gemeinschaft, die wir haben. Hauskreise, Mittwochabende, Freizeiten, gemeinsame Mittagessen, die Männergeburtstagsfrühstücke, die dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum feiern dürfen. Die Gemeinschaft, die wir haben, indem wir gemeinsam dem Herrn anbeten, jeden Sonntagmorgen. Ich freue mich über unsere Gemeinde, dass sie zusammenhält. In der Anbetungsstunde, die ich gerade erwähnte, die wir regelmäßig feiern, dem Abendmahl, wird immer die Gnade der Errettung betont. Und es ist gut, es stimmt, es ist richtig, es ist nicht falsch, es ist toll. Aber wird die Gnade einer Errettung nicht mit einer Berufung gekrönt? Wir lieben die Gnade der Rettung, die uns selig macht, den Himmel garantiert. Aber eine Sendung, ein Auftrag, eine Berufung, das ist eher so eine Zusatzbelastung. Stört unseren Alltag, passt eigentlich gar nicht in unser Leben hinein, wenn Gott Dinge mit uns vorhat. Aber dabei vergessen wir manchmal, wenn Gott direkt reinspricht in unser Leben, dass wir gar nicht mehr für uns leben. Seit unserer Bekehrung haben wir gesagt, Herr, du bist der Herr in meinem Leben. Und auch wenn uns das fremd ist, wir sind Knechte Christi Jesu. Er bestimmt unser Leben. Wir leben für Christus. Und singen wir nicht alle immer fröhlich das Lied, meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein? Ja, ich kann ruhig sein, weil meine Zeit in seinen Händen steht, nicht mehr in meinen. Aber manchmal denke ich mir, also ein bisschen hätte ich sie doch wieder. Da heißt es gut zu wissen, ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Paulus schreibt, durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Glaubensgehorsam. Es ist wieder dieses beiden Dinge, ne? Der Glaube, dieses Seligmachende und dieser Gehorsam, dieses berufen werden. Aber Glaubensgehorsam bedeutet nicht, dass ich jetzt unter Gesetz stehe, sondern Glaubensgehorsam bedeutet, ich glaube und ich vertraue ihm, sprich, ich bin ihm gehorsam. Was er sagt, ist gut. Vater weiß, was gut für mich ist. Und Glaube und Gehorsam müssen im Gleichklang sein. Dazu zwei Beispiele. Wir haben hier ein Paddelboot oder ein Ruderboot mit zwei Rudern, eins ein anderes. Das eine Paddel ist unser Glaube. Das andere Paddel ist unser Gehorsam. Und wenn wir jetzt das vernachlässigen, drehen wir uns immer so im Kreis. Wenn wir das vernachlässigen, geht es immer andersrum. Sprich, wir kommen gar nicht von der Stelle. Erst wenn beide, Gehorsam und Glaube, im Einklang sind, die gleiche Schlagzahl haben, geht unser Lebensschiff vorwärts. Kommen wir in allen Strudeln vorwärts. Es gilt auch für die Gemeinde. Hier im Bild von einem Doppelachter, das heißt, jeder hat zwei Paddel in der Hand. Das eine Paddel ist wieder der Glaube, das andere ist der Gehorsam. Das ist übrigens der Doppelachter vom Ruderclub in Überlingen am Bodensee, so wie es in dem Bild genannt wurde. Es ist ein Bild für unsere Gemeinde, unterschiedliche Typen. Den einen Fritz hat vielleicht so meine Frisur, den Fritz nicht. Jüngere, nicht mehr ganz so jüngere und ein paar ältere. Das ist ein Bild für die Gemeinde. Und was meint ihr, wie chaotisch es aussehen wird, wenn der eine betont den Gehorsam, der andere betont den Glaube, der vierte macht gar nichts und der eine schlägt schneller, der andere schlägt langsamer. Das ist das Schöne an einer Gemeinde. Wir sitzen alle in einem Boot, es ist ein Herr, unser Steuermann. Und auch in einer Gemeinde müssen Glaube und Gehorsam im Einklang sein. Damit es vorwärts geht. Kommen wir nun zum dritten Teil des Grußwortes des Paulus. Diesen Segenswunsch, Gnade und Friede. Die Gemeinde in Rom bestand aus Juden und Heiden. Und sowas führt unweigerlich zu Spannungen. Die Juden in Rom hätten sich für etwas Besseres halten können. Wir sind das auserwählte Bundesvolk. Und die frechen Heiden, so sie meinen Charakter hätten, hätten antworten können, nee, nee, mit euch ist Gott fertig. Ihr habt den Messias verworfen. Wir sind jetzt das auserwählte. Zu uns ist das Evangelium gekommen. Weg von euch. Da ist Gnade nötig, um beide Gruppen im Frieden Gottes zusammenzuhalten. Wie dem Ruderboot vorhin. Im Einzelnen hier als Gemeinde dargestellt, braucht auch jeder Einzelne von uns Gnade und Friede. Wir sind von allem abhängig, was Gott uns gibt. 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Wir müssen unseren Stolz wegräumen. Philipper 4, die Verse 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Unsere Sorgen müssen wir abgeben, damit wir den Frieden Gottes empfangen können. Das heißt, wir sind auch dafür verantwortlich, dass wir Gnade und Friede von Gott empfangen können. Es ist kein Automatismus. Zurück zu Paulus und seiner Botschaft, zu seinem Dienst. Paulus war ausgesondert, das Evangelium zu den Heiden zu bringen. Und er sah sich als Schuldner ihnen gegenüber, den Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen, wie wir in Vers 14 lesen. Das ist wieder so ein kleiner Stolperstein. Paulus sieht sich als Schuldner ihnen gegenüber. Aber hatte nicht Jesus alle seine Sünden, seine Schulden vergeben? Wieso ist er ihnen dann noch was schuldig? Und wenn das für Paulus gilt, dass er ein Schuldner ist, betrifft mich das auch? Wie betrifft mich das? Bin ich auch ein Schuldner? Das ist eigentlich ganz einfach und logisch. Paulus kennt das Evangelium. Er kennt die Person Jesus Christus. Weiß, wer Jesus Christus ist. Die Heiden, zu denen er gesandt ist, kennen es nicht. Kennen Jesus Christus nicht. Paulus hat den klaren Auftrag, den Nationen das Evangelium zu verkündigen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte gleich bei seiner Berufung. Macht er es nicht, erfüllt er diesen Auftrag nicht, dann bleibt er es ihnen schuldig. Er schuldet ihnen das Evangelium von der Person Jesus Christus. Das gilt auch für uns. Auch wir schulden anderen das Evangelium. Dem einfachen Mann auf der Straße, wie auch dem Professor Dr. Dr. Unsere Zeltevangelisation, die wir haben, ist nicht das Hobby vom Daniel Brehm, das wir vielleicht je nach Lust und Laune Zeit unterstützen könnten. Es ist unsere Schuldenabzahlung gegenüber denen, die das Evangelium nicht kennen. Es ist keine Werksgerechtigkeit, es ist unser Glaubensgehorsam. Wir müssen uns noch einmal bewusst machen, was wir schuldig sind. Lesen wir mal die Verse 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Jetzt müssen wir nicht denken, Paulus war ein Supermann. Auch Paulus kannte Furcht, wie er den Korinthern geschrieben hat. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht in euch mit Vortrefflichkeit, Rede oder Weisheit, das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielen Zittern. Aber er schämte sich des Evangeliums nicht. Timotheus, sein Jünger, war auch so einer. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, ermuntert Paulus ihn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns gerettet und berufen. Auch hier sehen wir wieder Gnade und Berufung. Glaube und Gehorsam. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Christus Jesus. Sie hatten Angst, sie hatten Furcht, aber sie schämten sich nicht. Furcht, Angst, das Evangelium zu verkündigen, ist vollkommen normal. Wo das Evangelium verkündigt wird, gibt es Widerstand. Wirst du belächelt, gibt es Spott, gibt es Hohn. Aber wir dürfen nicht vergessen, das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Schäme ich mich des Evangeliums, dann schäme ich mich der Kraft Gottes, die ich selber genießen darf. Wir müssen bei unserem Schweigen bedenken. Ich weiß, dass Jesus Christus das Leben sündiger Menschen total verändern kann. Wer glaubt, dringt vom Tod zum Leben hindurch, von der Hölle in den Himmel hinein. Wer darüber hinaus auch bereit ist, Gott zu vertrauen und zu glauben, wird sein Leben in einer engeren Beziehung zu Gott leben. Und das, was ich erfahren habe und immer wieder erfahren werde, würde ich jedem vorenthalten, den ich nicht zu Jesus Christus einlade, dem ich nicht das Evangelium Gottes nahelege. Wenn ich mich der Kraft Gottes zum Heil schäme. Gottes Kraft zum Heil ist Jesus Christus. Schäme ich mich Jesu Christi, der sich nicht für mich schämt und sie auch noch für mich beim Vater verwendet. Wenn ich doch weiß, er ist das Brot des Lebens und wo es das Brot des Lebens gibt, wenn ich weiß, dass das Licht der Welt zu finden ist, die Tür zum Leben, wir wissen, wer der gute Hirte ist, wer die Auferstehung und das Leben ist, wer der Weg und die Wahrheit und das Leben ist, um zum Vater zu kommen, wer der wahre Weinstock ist. Und sage es nicht, schweige, weil mir der Typ krumm kommt, ich ihn nicht mag, da mache ich mich ihm gegenüber schuldig. Hesekiel 3, die Verse 18 bis 21, als auch Kapitel 33, 7 bis 9, warnen uns eindrücklich davor. Wenn ich es nicht sage, nicht einlade, wird Gott das, und der Sünder stirbt in seinen Sünden, wird Gott das Blut von meinen Händen fordern. Wir haben eine große Verantwortung, Geschwister, freut euch darüber. Und wenn ich geschwiegen habe und Gott mich zur Verantwortung zieht, werde ich nicht mein Heil verlieren. Auch da darf ich einfach darauf vertrauen, dass das Blut Jesu Christi auch da dick genug, breit genug und tief genug ist, auch mir diese Sünde zu vergeben. Und wenn ich geschwiegen habe und mir fällt es nachher ein, ist immer mein Gebetsanliegen. Herr, ich habe ihm nichts gesagt, aber dass so viele Leute hier rumrennen, schick einen vorbei, der den Mund aufkriegt und der es ihm noch sagt und vergib mir mein Schweigen. Manchmal bin ich einfach abgelenkt durchs Gespräch und denke überhaupt nicht dran, dass ich in meinem Rucksack 3 kleine Bibeln habe zum Verteilen, die ich ausgerechnet immer deswegen dabei habe. Aber manchmal galoppieren die Gedanken woanders hin. Und da bete ich einfach immer, Herr Jesus, schenk mir Wachheit. Ich bin ja schon mal umgekehrt zu einer und habe hier morgens eine kleine Bibel geschenkt. Ich habe noch was vergessen, das Wichtigste für sie. Wir dürfen nicht vergessen, durch das Evangelium haben wir doch erst erfahren, welche Gerechtigkeit vor Gott gilt. Wir haben doch selber nicht gewusst, wie wir gerecht vor Gott werden. Schlagen wir mal Jesaja auf, Kapitel 64, den Vers 5. Jesaja 64, Vers 5. Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir alle sind verwelkt wie das Laub welkt und unsere Sünden trugen uns davon wie der Wind. Und da war niemand da, der deinen Namen anrief, der sich aufraffte, an dir festzuhalten. Unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind und wir haben keine Kraft, Gottes Gerechtigkeit zu erlangen. Keine eigene Kraft. Wir brauchen Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Gerechtigkeit ist ein Wesenzug Gottes. Gott ist zu 100% gerecht. Und diese Gerechtigkeit können wir aus eigener Kraft näher bringen. Wir brauchen dazu Jesus Christus. Aber als Folge meines Glaubens, unseres Glaubens an das Evangelium, an Jesus Christus, dass er seinen Sohn sandte, dass Gott seinen Sohn sandte, der stellvertretend für mich starb, werden wir vor Gott gerecht. Das ist unser Glaube, unser Fürwahrhalten. Und dieser Glaube ist nicht statisch, sondern er wächst und wächst, wenn wir ihn leben. So kann man den Ausdruck aus Glauben zu Glauben verstehen. Je intensiver wir mit Gott leben, die Gemeinschaft mit ihm suchen, je tiefer wird unser Glaube werden. Mit einem Zitat aus Habakuk 2, Vers 4 schließt Paulus seine Einleitung zu diesem Brief von dem manche sagen, dass er die Welt verändert hat, weil er Gottes Gerechtigkeit ganz neu aufzeigte. Der Gerechte, das heißt, der als vor Gott gerecht gilt, bekommt durch Gottes Sohn die Gerechtigkeit des Lebens zugesprochen, weil der Gerechte ein einziges Werk getan hat. Und das ist Glauben, für Wahrhalten. Mit Römer 3, die Verse 21 bis 26, möchte ich schließen. Dort heißt es: Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus Christus ist. Das wünsche ich uns allen. Amen.